Hallo und willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit. Mein Name ist Thomas und heute ist wieder Kuma am Start. Hello.
Hallo.
Eigentlich hätten wir als Anmoderation jetzt gerade das Warm-up nehmen müssen. Das Wir stimmen uns ein auf eine tiefe, gefährliche Stimme, weil wir haben heute wieder zwei mega gruselige Storys am Start, behaupte ich.
Ja.
Ja.
Volle creepy gruselig. Oh ja.
Jetzt erwarte ich mir eine mega cute Story von dir, wenn du es so betonst.
So eine wie die eine, was du gehabt hast mit den Teddybären beim anderen Mal.
Ah, Fran und Jock.
So süß, ja.
Ja, die waren toll. Nee, so eine süße Story habe ich heute nicht mit. So viel kann ich schon spoilern. Aber ich habe, glaube ich, eine Geschichte mit, wo wir dann viel diskutieren werden. Behaupte okay. Ich mal. Also, meine Frage ist always, are you ready?
Aber sowas von.
Sehr schön. Dann lehnt euch zurück und genießt die Geschichte Verschiedenfarbige Augen. Geschrieben von The Odd Cat Lady. Ich habe Heterochromie. Meine Mutter hat es auch, nur ist ihre sektorale Heterochromie. Ein Teil ihres linken Auges ist braun, während der größte Teil blau ist. Bei mir ist es komplett. Mein rechtes Auge ist braun, das linke ist blau. Als Kind bekam ich die aufgeregteste Reaktion von allen Erwachsenen. Seine Augen sind so schön. Wow, sie haben verschiedene Farben. Wie umwerfend. Ich würde gerne sagen, dass meine Augen nur ein Teil von mir sind, dass sie nur ein Stück des Kuchens sind, der mich ausmacht. Aber eigentlich ist der einzige faszinierende Teil von mir die Heterochromie. Ich bin durchschnittlich in den Noten, Größe, Stärke und IQ. Auch meine Ausstrahlung ist nicht gerade umwerfend. Ich bleibe eher für mich. Aber am Ende waren es meine Augen, die mein Leben gerettet haben. Und vielleicht das Leben von ein paar anderen. Die Morde begannen in meinem zweiten Studienjahr. Ein junges Paar, das in seinem Auto knutschen wollte, wurde tot aufgefunden. Zerfleischt von einer wilden Bestie. Ihre Gesichter waren abgefressen, ihre Zungen herausgerissen und ihre Augen völlig verschwunden. Ich kannte sie nicht, sie gingen auf eine Privatschule. Trotzdem begannen die Geschichten über das Biest von Gosbeck's Knoll. Meine Mutter lachte, als ich ihr davon erzählte. Anscheinend gab es die Bestie auch in ihrer Highschool-Zeit. Damals wurden zwei Menschen tot aufgefunden, bevor es aufhörte. Zufälligerweise wurde zur gleichen Zeit ein Bär in der Gegend erlegt. Sie sagte mir, ich solle dort einfach keine Mädchen knutschen, dann wäre alles in Ordnung. Natürlich habe ich sie dann korrigiert und Jungs gesagt, aber das hat sie wirklich nicht überrascht. Mama ist eben gut. Diesmal begnügte sich die Beste jedoch nicht damit, an den Gesichtern geiler Teenager auf unserer Lovers Lane zu nagen. Als ich etwa eine Woche nach dem ersten Vorfall in die Schule kam, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Alle waren still und viele Leute weinten. Ich fand meinen Freund Trent und fragte ihn, was los war. Er warf mir vor, dass ich nicht auf Facebook nachgesehen hatte, bevor er es mir sagte. Douglas Stafford. Besser bekannt als Doug, Senior. Alle liebten ihn. Er war ein netter Kerl. Sogar zu mir, dem kleinen Mauerblümchen. Ich hatte mich am ersten Tag des ersten Studienjahres verlaufen und er zeigte mir den richtigen Weg. Er bot mir sogar an, mich dorthin zu begleiten. Ich habe nie wieder mit ihm gesprochen, aber verdammt, ich fühlte mich, als hätte ich einen Schlag in die Magengrube bekommen. Er war tot in der Garage seiner Eltern aufgetaucht. Sein Gesicht war genauso zerfressen wie das der beiden von vorhin. Am nächsten Tag gab es eine Schulversammlung, bei der der Schulleiter sogar ein wenig in Tränen ausbrach und uns sagte, dass es in Ordnung sei, wenn wir wütend seien und dass wir uns notfalls vom Unterricht beurlauben lassen könnten, um mit dem Schulberater zu sprechen. Dougs Freundin Kathy saß in der ersten Reihe und heulte. Sie waren seit ihrer Studienzeit zusammen und es war ziemlich klar, dass sie eines Tages ein Haus mit einem weißen Lattenzaun und einem Hund bekommen würden. Kathy war das letzte Opfer des Schuljahres. Ein paar Monate später wurde sie tot im Wald gefunden. Die Bestie hatte sie allerdings nicht umgebracht. Sie hatte sich erhängt und die Bestie hatte offenbar dabei nachgeholfen, zumindest den Gerüchten zufolge. Im Laufe des Sommers wurde es still und die Gerüchte über tote Teenager traten bald in den Hintergrund. Ich glaube, Dougs Eltern richteten einen Fonds für depressive Jugendliche ein. Ich habe 90% des Sommers in meinem Zimmer verbracht und viel zu viele Videospiele gespielt. Ich habe mich auch auf Facebook geoutet. Ich habe viel Zustimmung bekommen. Eine Menge, du bist perfekt, so wie du bist, und eine Menge, Alter, das war doch klar. Trent sah das jedoch nicht so wie die meisten Leute. Er hat mich fast sofort entfreundet und als ich wieder in der Schule war, hat er mich offenbar bei unseren gemeinsamen Freunden schlecht gemacht und keiner von ihnen wollte mehr etwas mit mir zu tun haben. Das tat weh. Ich werde nicht lügen, es tat sehr weh. Aber ich beschloss, es größtenteils zu ignorieren. Ich habe also meine engen Freunde verloren. Na und? Ich könnte mir neue suchen. Ja, nein, das wird nicht passieren. Wie ich schon sagte, meine sozialen Fähigkeiten sind mies. Der einzige Grund, warum Trent und ich überhaupt Freunde waren, war, dass wir in der 4. Klasse als Projektpartner eingeteilt wurden. Wir bekamen eine 2. Und wenn er jetzt mit mir sprach, kam in jedem zweiten Satz irgendwo das Wort schwul vor. Das zeigt, wie wenig ich über meinen besten Freund wusste, oder? Aber ab diesem Zeitpunkt nahmen die Morde wirklich an Fahrt auf. Das erste Opfer im Juniorjahr war Camille Dunn. Sie hatte den Bus nach Hause verpasst und beschloss, zu Fuß zu gehen. Am nächsten Morgen fand ein Spaziergänger sie ausgestreckt auf dem Gehweg. Die Augen weg und das Gesicht abgefressen. Die Bestie war zurück. Es war klar, dass ein Verrückter oder ein wildes Tier frei herumlief und alle waren auf der Hut. Aber ich glaube, jetzt wurde die Bestie richtig dreist. Es merkte, dass es mit dieser Scheiße durchkommen konnte. Die nächsten Opfer waren in ihrem verdammten Haus. Ein älteres Ehepaar, John und Beatrice. Sie wohnten gegenüber von mir. Als ich am nächsten Morgen von Sirenen geweckt wurde, sank mein Herz. Ich dachte, Beatrice's Herz hätte endlich aufgegeben. Nein, die Bestie hatte einfach beschlossen, ihr Herz herauszureißen. Aber es war das Gleiche, er fraß die Gesichter und die Augen. Den blutigen Abdrücken nachzuurteilen gelangten es durch das Hinterfenster ins Haus. Die Kinder flüsterten, dass die Abdrücke angeblich wie die eines Menschen aussahen, nur mit Krallen. Die Sichtungen der Bestie häuften sich. Ein Freak mit Reißzähnen und glühenden Augen, dessen einziger Wunsch es war, zu jagen und zu töten. Natürlich verhängte meine Mutter sofort eine Ausgangssperre und sorgte für Sicherheit im Haus. Nachts hörte ich, wie sie aufwachte und herumlief, als wollte sie sich vergewissern, dass wir sicher waren. Schließlich glaubte ich auch an die Bestie, als sie sie sah. Ich wachte auf, weil ich sie schreien hörte und rannte zur Quelle. Meine Mutter war bleich wie ein Geist, die Hand auf dem Herzen, während sie aus dem nun leeren Fenster starrte. Es war da. Ich weiß nicht, was es war, aber... Scheiße, ruf die Polizei sofort! Meine Mutter schimpft nicht. Sie ist eine vornehme Dame. Ich schnappte mir den Baseballschläger, den ich als Kind benutzt hatte, und rief den Notruf. Die Polizisten kamen überraschend schnell und meine Mutter erzählte ihnen, was passiert war, während ihr Blick immer noch ab und zu zum Fenster schweifte. Sie hatte sich hingelegt, weil sie nicht schlafen konnte, und es war am Fenster. Es hatte eine vage, humanoide Gestalt, aber seine Augen leuchteten tatsächlich. In diesem Moment schrie sie auf. Es hat wohl nicht damit gerechnet, dass sie es sieht, denn es rannte davon. Und tatsächlich, als ich am nächsten Morgen in den Garten ging, war die Erde tatsächlich zerkratzt. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, Beweise zu sammeln, denn ich bin mir sicher, dass jeder gedacht hätte, ich hätte es vorgetäuscht. Aber ich wusste, dass die Bestie echt war. 2 Tage später wurde ich von meinem sogenannten Freund entführt. Ich ging gerade von der Schule nach Hause, als Trent hinter mir herlief und sich wie ein Kumpel verhielt, bis er mir nahe kam. Dann spürte ich, wie ein Schnappmesser gegen meine Seite gedrückt wurde. Trent lächelte immer noch, aber es war kalt und dunkel. Fang an zu laufen, du verdammte Schwuchtel. Das war der größte Aha-Moment meines Lebens. Ich versuchte nicht, den Helden zu spielen und das Messer zu holen. Trent war größer als ich und ich hatte keine Chance. Wir liefen bis zu seinem Auto, wo er mich auf den Rücksitz schob und meine Hände und Füße mit Klebeband zusammenband. Er fuhr uns aus der Stadt hinaus zu diesem verlassenen alten Schuppen. Dort warteten 2 andere Typen, die ich nicht kannte, und ich sah noch mehr Messer. Ich war kurz davor, mich voll zu pissen, während ich immer noch tief in der Verleugnung steckte. Aber das musste doch ein Scherz sein. Nur ein Scherz, um mir Angst zu machen. Trent zerrte mich hinein und schlug die Tür zu. Es war dunkel und ich konnte nichts sehen. Ich bekam einen Schlag in den Magen und die Luft entwich mir zischend aus den Lungen. Du verdammte Schwuchtel, wie oft hast du mich angefasst, als ich bei dir geschlafen habe, ha? Ich konnte den Spott in Trents Stimme hören. Ich stöhnte auf, als er mich auf die Knie drückte. Niemals, Trent, du bist nicht gerade mein Typ, sagte ich, während ich mich gegen das Klebeband wehrte. Ich bekam einen Tritt ins Gesicht und schlug auf den Boden. Ich spürte, wie sich einer meiner Zähne löste und das Blut in meinem Zahnfleisch zu rinnen begann. Trent hockte sich neben mich. Ich konnte kaum seine Silhouette in den Ritzen des Schuppens erkennen. Verdammter Lügner, du bist ein Freak und jetzt wirst du ein weiteres Opfer des Gosbecks Nullbestie, alter Kumpel. Ich spürte, wie die Klinge direkt unter mein blaues Auge drückte. Ich hoffe, deine Mami vermisst deine gruseligen Augen nicht, Schwuchtel. Ich wollte meine Augen schließen. Ich hoffte, dass er mir das Messer direkt ins Gehirn stoßen würde, damit ich es nicht spüren müsste. Stattdessen spürte ich, wie meine Augen weit offen blieben, als die Klinge glitzerte und ich plötzlich Trent und seine 3 Goonies erkannte. Ja, 3 Goonies. 3 Goonies. Es waren nur 2 außerhalb des Schuppens. Ich schätze, die Bestie hat nichts übrig für Nachahmer. Ich hörte den Schrei, bevor die Größe der Gestalten die beiden anderen Köpfe zusammenschlug. Als er aufrecht stand, erreichte er fast die Decke. Trent wirbelte herum und die Klinge stach unterhalb meines Auges ein. Was zum Teufel? Ein weiterer Schlag und Trent lag am Boden. Ich hörte ihn würgen und merkte, dass ich Blut roch. Die Gestalt stürzte sich auf mich und hob mich auf seine Höhe. Ich spürte, wie Klauen mein Hemd zerrissen. Ich war sicher, dass ich tot sein würde. Dann spürte ich, wie das Monster innehielt.
Augen?
Ich wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, war es draußen dunkel und wir befanden uns nicht mehr in dem Schuppen. Jetzt waren wir in einer Hütte, die von einer Laterne beleuchtet wurde, und ich sah die Bestie in ihrer Gesamtheit. Es sah vage menschlich aus, trug etwas, das wie ein Lendenschutz aussah, hatte blasse Haut und schwarzes, strähniges Haar, das ihm den Rücken hinunterhing. Seine Haut wurde gelegentlich von Schuppenflechten unterbrochen und aus jedem seiner Finger ragte eine winzige Klinge heraus. Seine Wirbelsäule war von dünnen Borsten gesäumt, die sich bei jedem Atemzug hoben und senkten. Trent war an einem Haken in der Ecke aufgehängt, wach und voller Angst. Ich konnte noch mehr Blut riechen. Die Bestie betrachtete Trents Gesicht nachdenklich, bevor sie ihn mit dem Mittelfinger in die Wange schnitt. Ich schloss meine Augen fest, als ich Trent schreien hörte. Die Bestie gab fast keinen Ton von sich, nur ein leises Brummen, während sie Trents Gesicht aufschlitzte. Als ich einen Blick darauf warf, sah ich das schimmernde Weiß von Trents Wangenknochen. Ich schloss wieder die Augen. Als die Schreie endlich verstummten, hörte ich, wie sich Schritte näherten. Ich spürte, wie sich seine riesige Präsenz über mich kniete. Sein Haar roch wie Unkraut.
Öffne dich. Öffne deine Augen.
Ich tat es, obwohl ich mir nicht sicher bin, warum. Sein Gesicht war irgendwie menschlich. Es hatte eine kräftige Nase und hagere Züge, aber es waren seine Augen, die mich fesselten. Sie leuchteten sehr wohl, aber das linke war gelb und das rechte Auge war violett. Die Bestie atmete scharf ein, bevor ihre Hand mein Gesicht berührte. Ich zuckte zusammen und wandte meinen Kopf ab, aber er brachte mich nur zum Schweigen, als er leicht über meine Wange strich. Seine Krallen verletzten nicht einmal die Haut.
Augen, sie passen nicht zusammen.
Ich schluckte. Deine auch nicht, wies ich darauf hin. Die Bestie grinste, ihre schiefen Zähne waren blutbespritzt.
Nein, nein, tun sie nicht,
sagte er, fast so, als ob er versuchte, nicht zu lachen. Ich weiß nicht, was mich dazu getrieben hat, aber ich streckte meine Hand aus, um auch sein Gesicht zu berühren. Seine Haut war ölig, sie erinnerte mich fast an einen Fisch. Aber sie sehen gut aus, bot ich an. Sei nett zu dem Monster, vielleicht kannst du dann nach Hause gehen, dachte ich mir. Diese Bemerkung fiel ihm auf, er sah schockiert aus. Dann zog er mich in die unangenehmste Umarmung meines Lebens.
Nur einer. Ich dachte, ich wäre der Einzige,
schluchzte er, und ich spürte, wie seine schmierigen Tränen auf meinem Kopf landeten. Ich wusste nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte und klopfte ihm auf den Rücken, wobei ich darauf achtete, die Stacheln zu vermeiden. Gott wusste, dass sie wahrscheinlich giftig waren. Zum Glück schien die Bestie das zu schätzen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich einschlafen konnte, während ein riesiges, stinkendes Monster mich praktisch umarmte, aber als ich aufwachte, war die Polizei da. Sie sagten, jemand habe von meinem Telefon aus den Notruf gewählt und ihnen gesagt, wo ich zu finden sei. Trents Leiche wurde aufgehängt, im anderen Zimmer gefunden, zusammen mit den beiden anderen Jungs. Sie waren fast vollständig abgeschlachtet worden. Der Polizei zufolge war es ein Wunder, dass ich noch am Leben war. Ich war auf Trents Beerdigung. Ich weiß nicht warum, aber ich war da. Seine Schwester entschuldigte sich für den ganzen Scheiß, den er mir angetan hatte. Ich habe ihr das Wissen erspart, dass sie mich ermorden und es so aussehen lassen wollte, als hätte die Bestie es getan. Als ich spät in der Nacht nach Hause kam, fand ich Muschelschalen auf meinem Fensterbrett. Ich nahm sie mit ins Haus und ließ sie auf meiner Kommode liegen. Meine Kommode ist jetzt mit kleinen Geschenken übersät, von Schlangenhäuten über glatte Steine bis hin zu Glasperlen. Seit dieser Nacht habe ich ihn nicht mehr gesehen, aber manchmal sehe ich einen Blick auf die ungleichen Augen, die von meinem Hinterhof aus leuchten.
Ja. Es erinnert mich an einen Manga, den ich mal gesehen habe. Mhm. Also allzu viel kann ich über den Manga nicht sagen, weil der nicht in ein SFW-Format passt. Auf jeden Fall geht es da darum, dass ein Mann halt ein Biest findet. Das Biest ist halt sehr einsam, sich seiner annimmt, und ihn mehr oder weniger in die Gesellschaft integriert. Dann gibt es noch ein paar NSFW-Parts, aber die lassen wir jetzt weg. Und die halt auch gebeuteltes Biest und bringt ihm Geschenke, und wenn ihm irgendjemand nicht passt, dann hat er halt einen Bärenangriff. Und
ich finde ja die Message hinter so Stories eben auch wie dieser extrem schön. Natürlich habe ich innerlich geraged, als Selbstbetroffener, yeah, wie da mit seinem Outing umgegangen wurde von seinen sogenannten Freunden.
Ja, ja.
Ist kennt's. Leider oft genug Realität, wie du sagst, man kennt's. Zum Glück, ich muss zum Beispiel sagen, bei meinem Outing, ich hatte fast durchwegend auch nur positive Reaktionen, zum Glück. Ganz, ganz weniger negative. Aber was mir an der Geschichte so gefällt, dass es gleich zwei kritische Themen behandelt. Einerseits eben das Thema sexuelle Orientierung, wie es da ablaufen kann, mhm, dass es sehr wohl nach wie vor so Trends in dieser Welt gibt. Mhm. Und andererseits aber auch eben das Thema optische Abweichungen von der Norm. Eben zum Beispiel die verschiedenfarbigen Augen, wo ja, quasi sofort eben unser Protagonist wurde immer auf die Augen reduziert quasi. Und dadurch hat ja, er auch selbst ja gesagt, so, ich habe eigentlich nur meine Augen, der Rest von mir ist so Durchschnitt. So, man ja, wird genau, so schnell auf ein Merkmal reduziert. Extrem kritisch. Und beim Monster quasi sogar so weit getrieben, ist es meine persönliche Theorie, bin ich gespannt, was du sagst, dass er tatsächlich menschliche Züge hat. Ob er jetzt 100% Mensch ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, er wurde von der Gesellschaft aufgrund dieser Sachen, seiner Wirbelsäule, seinen Augen und so weit abgegrenzt, dass er seiner Wut freien Lauf gelassen hat, indem er angefangen hat, Menschen so zu töten.
Was ich da sehe, und da gehen wir jetzt mal auf eine Metaebene, ich sehe da quasi bei, so Parallelen, die ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, diese ausgestoßene Person, mhm, mit zwei verschiedenfarbenen Augen, die nicht so ganz in dieses Standard-heteronormative Bild passt, und das Biest. Was im Prinzip dieselbe Geschichte erzählt.
Es hätte im Prinzip anders ausgehen können. Wäre das Biest nicht aufgetaucht, wer weiß, ob Trent ihn tatsächlich getötet hätte oder halt verunstaltet. Und dann quasi wäre genau dieser Kreislauf erneut passiert. Und eben...
Gewalt erzeugt gegen Gewalt, hat man dir das nicht erklärt.
Genau. Auge um Auge. Und du bist in der Gewaltspirale drin. Es ist schlimm. Mhm. Und erstens eben, weil was mir bei der Geschichte nämlich echt gefallen hat, sie ist extrem kritisch, sie gibt zum Nachdenken, weil wie gesagt, gerade diese Eskalation mit Trent und seinen zwei Buddies da ist harte Realität für viele tatsächlich, leider. Dann kam eben halt das Monster und dadurch hatte die Story halt ein Happy End, darum habe ich sie auch vorgelesen, weil wäre die schlecht ausgegangen, hätte ich sie verworfen, weil es mich selbst zu belastet hätte. Aber nachdem das Monster sich schön gerecht hat an Trent, dachte ich mir so, passt schon.
Finde ich super.
Ja.
Finde ich genial. Also von dem her ist, selbstverständlich bin ich jetzt da auch etwas biased, aber von dem her, SSKM, Selbstschuld, kein Mitleid.
Eben, weil zuerst habe ich mir ja noch gedacht, eben, da können wir beide halt auch aus Erfahrung reden, vielleicht auch für die ZuhörerInnen interessant, beim Outing viel positive Resonanz, das definitiv, dass eben wie Trent auch sagt, so, er kann damit nicht umgehen, er entfreundet ihn, er mag das nicht mehr, kann passieren, tut weh, ist aber irgendwo noch, gerade in Jugendaltern, nachvollziehbar, verständlich, behaupte ich jetzt mal, so ein Trent, der kann damit nicht umgehen, der hat noch keine Berührungspunkte und er tritt halt den Rückzug quasi an. Kann man ihm so gesehen keinen Vorwurf machen, es ist zwar ein schwacher Move, man könnte es besser machen, aber gerade im Jugendalter, ja, wer hat keine Fehler von uns gemacht?
Ja gut, bei mir ist halt der Freundeskreis von 20 plus Leute auf 1 geschrumpft nach meinem Outing.
Das ist halt sehr bösartig, weil bei mir war es halt von 6 auf 3, wenn ich es richtig im Kopf hatte.
Und eben auch, und er hat mir immer nachgeschaut. Und
genau das ist der Punkt, wo ich raus wollte, nämlich so. Entfreunden per se finde ich legitim. Das kann man keinen Vorwurf machen. Es ist unschön, es tut weh, aber es war Trans Entscheidung. Man geht getrennte Wege. Punkt. Wäre an der Stelle okay gewesen. Passt. Dann diese üble Nachrede, die eben dann passiert. Das ist bitter, das muss nicht sein, das ist Arschlochverhalten. So, what the frick? So, und vor allem, das redet sich ja herum und ihr habt keine Ahnung, wie schnell Mobbing entstehen kann. Mobbing denkt man immer, es hat mit körperlicher Gewalt oder direkter psychischer Gewalt zu tun. Nee, genau so beginnt es nicht mal, sondern da bist du schon mittendrin im Mobbing. Mhm. Und da sollte viel mehr Awareness her, dass Leute wie Trent genau mit dieser Aktion Mobbing fördern und ja, er hat ihn entfreundet, er soll ihn einfach sein Leben lassen, er soll sein Leben lassen. Gut, an dem Punkt kann man es nicht kritisieren. Wie gesagt, schöner geht immer, aber okay. Aber dass er dann noch die Frechheit besitzt, da so eine Scheiße rumzuerzählen, so Junge hat es dir ins Hirn ballert. Ich meine, wie gesagt, dann der Climax, der musste halt storytechnisch dann noch her mit Entführung und Co.
Ja, ja, klar.
Aber eben gerade dieses üble Nachreden, das ist Realität, Leute. Und wenn ihr da was mitbekommt, die Betroffenen sind meistens dann eben so im Survival-Modus, dass sie einfach froh sind, dass sie halt noch leben und das irgendwie ertragen können, die können sich oft nicht helfen. Und da ist der Betroffene auf die Hilfe von Außenstehenden angewiesen. Und darum will ich jetzt diese Story hier voll zur moralischen Botschaft machen. Ich weiß, passt eigentlich gar nicht in den Podcast, aber das muss hierher. Wenn ihr sowas seht, nicht zuschauen, nicht wegsehen, eingreifen. Egal wie. Jemanden zur Hilfe holen, selber intervenieren. Blöd gesagt, Nachbetreuung, nach den Misshandlungen. Aber nicht einfach nur zu oder weg sind.
Es hilft auch, und das sage ich jetzt immer, ich bin nie körperlich misshandelt worden. Ich sage, es war eher psychisch nach meinem Outing. Und es hat mir damals durchaus geholfen, dass mein Cousin wenigstens nur zu mir gestanden hat und dass mir der zumindest zugehört hat. Es waren auch Freunde von ihm, die da beteiligt waren. Deswegen hat er da jetzt nicht sagen können, die Arschlöcher, sondern er hat mir einfach nur zugehört. Und alleine das, alleine wirklich nur ein offenes Ohr haben, das geht schon so weit. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das den Last von den Schultern genommen hat. Mhm. Wo du einfach weißt, okay, ich bin nicht alleine. Es gibt Leute, die verstehen mich.
Da habe ich auch noch eine schöne Story, die ich vielleicht noch in dem Rahmen kurz droppen muss. Eben gerade Hauptschulzeit auch, also wie sagt man in Hochdeutsch, also in Deutschland drüben, Mittelschule.
Mittelschule ist es, also das ist im Prinzip 5. bis 8. Klasse.
Ich wollte gerade sagen, so in dem Dreh 12, 13 Jahre, gerade schlimmste pubertäre Start, kommt auf sich selbst nicht klar, wird in jeder Pause gemobbt und weiß nicht, wo er hinfliehen soll. Lehrer völlig, also in meiner Klasse war es leider so und in meiner Erfahrung, die Lehrer völlig inkompetent und völlig überfordert mit dem Thema und haben es einfach ignoriert, weil Jungs sind eben Jungs. Die Reinigungskraft hat das mitbekommen und die hat mir jede Pause ein kleines Putzkämmerchen aufgesperrt, dass ich da in Ruhe allein meine Pausen verbringen konnte. Ein kleiner Move, wo man sich denkt, so WTF, aber mir hat das die Schulzeit gerettet tatsächlich, dass ich mal ein paar Minuten zum Durchatmen hatte für mich. Mhm. Und eben so schöne Stories gibt es halt auch immer.
Ja.
Eben, wie du sagst, so, es reicht zuhören, es reicht eben so ein kleiner Move. Es muss nicht immer die große Heldentat sein, der Superman, der euch vom Bösen errettet. Nee, Menschlichkeit. Und die ist eigentlich nicht schwer. So, jetzt habe ich den Podcast, glaube ich, genügend missbraucht als Moralapostelpredigt. Ja.
Ja.
Ich glaube, wir mussten die Ansage jetzt treffen, beide gerade nach so einer Story kann man das nicht so im Raum stehen lassen. Darum fand ich die Story so stark, wollte sie unbedingt mit einbauen, weil Props an die Autorin eben, dass sie es so schön rübergebracht hat. Nämlich halt auch in dieser Kürze vor allem auch ein bisschen die Emotionen des Betroffenen mitgewickelt hat, eben diese Eskalation mit Trent noch eingebaut hat, obwohl es um das Monster ging. Ja, so viele, so schwere Themen so schön in eine Creepypasta zu bauen, verdient Props.
Ja.
Aber eben, ja, war harter Tobak, den mussten wir einfach kommentieren. Darum sagte ich ja, diskussionswürdige Geschichte dieses Mal. Bin gespannt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in was luftig Lockereres ein, hoffe ich.
Ja, verhältnismäßig, sagen wir so, es ist eine klassische Creepypasta, ohne großen, also ich behaupte jetzt mal, da muss man nicht viel drüber diskutieren.
Genau, also eine richtig schöne Entspannung jetzt nach diesem Heißlaufen gerade.
Genau. Und zwar ein Kinderspiel von Kaiser Stories. Moment, ich schiebe mir das mal ganz kurz rüber. So. Wer hätte nicht gern eine Nacht lang ein Kaufhaus für sich allein? Hast du dir damals als Kind auch vorgestellt, wie es wäre, eine ganze Nacht lang in einem Einkaufszentrum eingesperrt zu sein? Das will ich schon. Ich malte mir aus, wie ich mich bis nach Ladenschluss hinter irgendeinem Regal oder auf den Toiletten verstecke. Und wenn dann alle weg wären, hätte ich dann den ganzen Laden für mich. Ich könnte mich bedienen, wo und wann ich wollte und worauf ich gerade Lust hatte, während ich mit den tollsten Spielzeugen spiele, die viel zu teuer waren, als dass meine Eltern sie mir gekauft hätten. Ich hätte auch eine riesige Auswahl an Musik und Filmen gehabt, die ich auf lauten Stereoanlagen hören und gigantischen Fernsehern sehen konnte. Auch Bücher hätte ich mehr als genug gehabt, aber wer würde da schon ans Lesen denken? Irgendwann, wenn ich müde und mein Bauch dann voller Süßigkeiten wäre, würde ich mich im Spieleparadies in ein Becken voller bunte Bälle werfen und dort schlafen. Obwohl das alles so leicht und verlockend klingt, habe ich es nie versucht. Aber ein Stück weit ging der Traum in Erfüllung. Ich war 21 und brauchte einen Nebenjob. Während meines Studiums, da ich ein gemütlicher Mensch bin, der gerne Stress meidet, sollte es etwas Ruhiges, weniger Anspruchsvolles sein. Und siehe da, ich hatte Glück. Eine offene Stelle als Nachtwächter im Einkaufszentrum, die sogar sehr gut bezahlt wurde. Ich meldete mich auf die Annonce und schon am nächsten Tag durfte ich mich vorstellen. Meine Chefin, eine Frau mittleren Alters, um es höflich auszudrücken, war sehr freundlich und das Gespräch mit ihr bestätigte nur, dass der Job ein Zuckerschlecken werden würde. Nach etwa 10 Minuten stieß der momentane Nachtwächter zu uns. Er war nicht alt, aber tiefe, dunkle Augenringe ließen ihn kränklich erscheinen und wenn er redete, klang es so, als hätte er einen hartnäckigen Schnupfen. Ich kenne das von mir selbst, wenn ich unglaublich müde bin. Den ganzen Tag kann ich frei atmen, aber zu fortgeschrittener Stunde ist meine Nase immer völlig dicht. Er musste also ziemliche Schlafprobleme haben, dachte ich. Es sollte heute seine letzte Schicht sein, falls ich den Job annehme. Wir liefen dann zu dritt durch das Einkaufszentrum, wo er mir alles zeigte, worauf ich alles achten müsse und wo die Kameras sind. Da mir das Einkaufszentrum so groß erschien, fragte ich, wie viele Leute hier als nächstes Sicherheitspersonal angestellt sind. Aber da das hier eine friedliche Gegend war, wäre nur eine Person. Aber da das hier eine friedliche Gegend war, wäre nur eine Person nötig, sagten sie. Alle 45 Minuten drehst du eine Runde durch die Mall, plus minus 10 Minuten, sagte Chefin dann mit einem Zwinkern. Als würde dir deine Oma einen Vierteldollar geben, mit dem du nichts anfangen kannst, weil es eben nur ein Vierteldollar war. Um die Vertragsangelegenheiten zu klären, sollte ich dem Boss noch einmal in ihr Büro folgen und sollte danach meinen Vorgänger im Überwachungsraum treffen. Der Raum war, wie man ihn sich vorstellte. Jede Menge Monitore, ein Radio, eine Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühlschrank, Schreibtisch und so weiter. Setz dich, sagt Steven, nachdem er sich entschuldigte und nachholte, sich vorzustellen. Hast du dir alles gemerkt, was ich dir erklärt habe? Ich nickte. Gut, dann vergiss das jetzt. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte und sah ihn fragend an. Wenn du morgen hier anfängst, wartest du bis
alle gegangen sind. Gehst hier rein, verschließt fest die Tür und gehst erst wieder raus, wenn am Morgen die ersten Angestellten auftauchen. Aber wollte ich einwenden, aber er wehrte ab mit den Worten, tu es einfach. Du wirst mir dafür dankbar sein. Eine Erklärung bekam ich nicht. Am nächsten Tag, meinem ersten Arbeitstag, kam ich schon eine Stunde früher, um ein paar Besorgungen für meine Schicht zu machen. Das heißt, jede Menge Energy Drinks, Junkfood und Batterien für meinen Gameboy. Die Atmosphäre war seltsam gedrückt. Hier und da sah man ein paar Leute tuscheln. Als das mich zum Dienst meldete, erfuhr ich warum. Stephen war tot. Man fand ihn in der Spielzeugabteilung gegen ein Spielhaus gelehnt. Er hatte sich selbst erschossen. Vermutungen, warum, gab es viele. Aber die wirkliche Ursache blieb ein Rätsel. Auch weil er allein und zurückgezogen lebte. Am makabersten war aber der Ort, an dem er es tat und dass er eine Waffe trug. Denn das war sehr unüblich in diesem Job. Es gab Elektroschocker und Pfefferspray zur Selbstverteidigung im Fall der Fälle, aber keine Schusswaffen. Ich hatte ein mulmiges Gefühl, aber es wäre Zeitverschwendung, euch von den ersten drei Nächten zu erzählen, denn diese waren ereignislos. Es begann erst in der vierten Nacht unheimlich zu werden. Auch wenn es herzlos klingt, hatte ich Stephen fast schon vergessen. Sowas passiert einfach, dachte ich. Aber ich hielt mich an seine Anweisung und blieb im Überwachungsraum. Jedoch mehr aus Bequemlichkeit als aus Angst. Ich saß also da, spielte Professor Layton und kippte mir Dose um Dose Energy Drinks hinter die Binde, bis ich etwas sehr Ungewöhnliches auf einem der Monitore sah. Ein kleines Mädchen in einer Latzhose. Sie spielte mit einem Ball, den sie beim Laufen vor sich her dribbelte. Völlig ungestört und unbeschwert, als wäre es das Normalste der Welt, nachts allein durch ein Kaufhaus zu laufen. Dann blieb sie plötzlich stehen, als hätte sie jemand gerufen, und der Ball rollte weg. Keine zwei Sekunden später tauchte dieser auf dem Monitor daneben wieder auf, obwohl die beiden Kamerastandorte mindestens 50 Meter voneinander entfernt waren. Ich schaute zurück auf den anderen Monitor und erschrak. Das Mädchen. Es drehte sich um und blickte direkt in die Kamera. Ihr kennt das sicher von Fotos, Postern und so weiter, wo es so aussieht, als würde die Person auf dem Bild euch ansehen, wenn sie in die Kamera schaut. Aber bei ihr war es intensiver. Ihr Blick wirkte durchdringend und misstrauisch. Ich zoomte von Neugier getrieben weiter in das Bild herein, aber dann flackerte es kurz und das Mädchen war weg. Nur der Ball auf dem nächsten Monitor blieb. Zumindest für einen Moment. Denn er rollte aus der Ruhelage heraus einfach aus dem Bild. In der restlichen Nacht geschah nichts und sie tauchte auf keiner der Kameras wieder auf. Trotzdem spukte dieses Ereignis in den Vorlesungen des folgenden Tages durch meinen Kopf. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ein Traum konnte es nicht gewesen sein, denn ich war hellwach. Aber wie soll es so eine Einbildung zustande kommen? Ich spielte sogar kurz mit den Gedanken, den Job wieder an den Nagel zu hängen. Aber er war zu gut bezahlt, als dass ich ihn sausen lassen könnte. Also ging ich trotz wenigen Schlafes wieder zur Arbeit, denn am nächsten Tag hatte ich keine Vorlesung und konnte ihn dort nachholen. Die Langeweile in dieser Nacht bestärkte meinen Glauben, dass es Einbildung gewesen sein musste. Auch der Rest der Woche war absolut ruhig. Eines Nachts dann passierte wieder etwas. Es war nicht auf den Kameras zu sehen, aber man konnte es hören. Ein dumpfes Knallen, das erst lauter wurde und dann wieder leise. Wieder und wieder, als würde jemand auf dem Korridor vor dem Überwachungsraum mit einem Ball spielen. Ich dachte, dass es wieder meine Fantasie sein musste, die mir da einen Streich spielt. Deshalb sah ich nicht nach, aber als ich dann doch ein Auge drauf werfen wollte, hörte es auf, als es wieder am lautesten war und vor der Tür zu sein schien. Ein paar Augenblicke hielt die Stille inne. Dann klopfte es an der Tür und ich hörte ein Kichern und patschige Schritte, die sich fortbewegten. Ich rief die Polizei, welche teils erheitert und teils genervt von dem ängstlichen Wachmann war, der wegen nichts und wieder nichts die Polizei gerufen hatte, denn sie fanden nichts. Vielleicht hätte ich ihnen die Überwachungsbänder von dem letzten Vorfall zeigen sollen, aber ich verschwieg sie. Wie sich später herausstellte, hätten sie auch nicht geholfen, denn auf ihnen war nichts zu sehen. Diese Vorfälle häuften sich. Ob es das Spiel mit dem Ball war, Seilspringen. Einmal fuhr sie sogar mit einem Bobbycar, was mich belustigt hätte, wenn es nicht so unheimlich gewesen wäre. Auch das Spielen auf dem Flur und das Klopfen an der Tür wiederholte sich. Manchmal geschah auch beides zur gleichen Zeit. Mein Herz raste jedes Mal und ich konnte meinen Puls praktisch hören. Ich rief auch mehrmals erneut die Polizei an, ohne Erfolg. Im Gegenteil, sie hielten mich für verrückt und fragten, ob ich Drogen genommen hätte. Ich war völlig hilflos und Stephens Worte waren für mich nun unmissverständlich geworden. Aber schlimmer konnte es nicht kommen, dachte ich. Ich blickte eines Morgens nach meiner Schicht in den Spiegel und glaubte für einen Moment Stephen zu sehen. Dunkle Schatten hatten sich unter meinen Augen breit gemacht und mein Gesicht wirkte eingefallen. Auf der Arbeit und selbst an der Uni fragte man mich immer häufiger, ob es mir gut ginge, da ich selbst für einen immer müden Studenten erschöpft aussah. Ich bekam dann eine Woche lang Urlaub von meinem Job, sollte es jedoch geheim halten, da nach Stephens Tod niemand den Job machen wollte und es dementsprechend keinen Ersatz für mich gab. Aber meine Chefin meinte, es wäre okay. Es gäbe ja immer noch die Kameras, die festhalten, wenn etwas passieren sollte, und wenn keiner weiß, was das Kaufhaus ungeschützt war, würde es auch ruhig bleiben. Am Ende meines Urlaubs war ich wirklich erholt. Ich fürchtete mich immer noch vor der Arbeit, aber solange ich den Raum verschlossen hielt, wäre alles okay. Aber nein, alles geriet außer Kontrolle. Das Treiben auf dem Flur begann erneut, das Spielen und Klopfen, doch das Klopfen war anders als gewöhnlich, wenn man das in dieser Situation sagen kann. Es schien nicht wie ein Streich, sondern es war lang und beharrlich. Es schien kein Ende zu nehmen und wurde mit der Zeit immer stärker und hektischer. Die Schläge nahmen so eine Wucht an, dass die eigentlich stabile Tür wackelte. Wenn es überhaupt jemals ein Mädchen gab, war dies keines mehr. Es musste ein Boxer sein, bei der Kraft, die auf die Tür einwirkte. Zusammengekauert verkroch ich mich unter dem Schreibtisch und hoffte, dass alles bald ein Ende haben wird. Aber dieses Ding hatte eine unglaubliche Geduld und warf sich immer wieder gegen die Tür. Nicht mehr lange und es wäre hier drin, dachte ich. Und ich wollte nicht herausfinden, was es mit mir vorhatte. Aber gerade als meine Situation am ausweglosesten schien, hörte dieses Hämmern auf. Es dauerte eine ganze Stunde, bis ich mich unter dem Schreibtisch hervortraute. Ich wollte nichts anderes, als von hier zu verschwinden. Lange Zeit haderte ich noch mit mir, ob ich es versuchen sollte. Die Chancen sollten eigentlich gut stehen, denn der Hinterausgang war nicht weit weg, 10, vielleicht 15 Meter. Während ich nachdachte, schweifte mein Blick über die Monitore und blieb auf dem, der die Spielzeugabteilung zeigte, hängen. Er zeigte Stephen. Die Arme um die Knie geschlungen, saß er gegen eines der Spielhäuser gelehnt, so eines, vor dem er sich erschossen hatte, und schaukelte vor und zurück. Dann blickte er kurz auf und schien etwas zu entdecken, das ihn beunruhigte. Daraufhin schaukelte er heftiger und wischte sich immer wieder durch das Gesicht. Er schien zu weinen, wie ein kleiner Junge. Dann trat das Mädchen ins Bild. Den Blick auf ihn gerichtet, trat sie langsam auf ihn zu und blieb kurz vor ihm stehen. Dann geschah nichts. Sie stand einfach nur da und sah ihn an und er wimmerte weiter. Es schien eine Ewigkeit zu vergehen, in der nichts passierte, aber in Wirklichkeit war es nur eine Minute. Schließlich zog Stephens eine Pistole und schoss sich in den Kopf und ich sah, wie er da lag und das Blut aus seiner Schusswunde lief. Doch das Mädchen stand weiterhin nur da und blickte auf ihn herab. Ein-, zweimal flackerte der Bildschirm, dann war es auf und von ihnen war nichts mehr zu sehen. Kein Stephen, kein Mädchen, kein Blut. Der Monitor flackerte erneut. Nun war das Mädchen wieder da. Sie starrte mit leerem Blick in die Kamera. Kalt,
und teilnahmslos. Wieder ein Flackern. Ich sah nun nichts anderes als ihren Mund. Aber nicht nur auf diesem einen Monitor, sondern auf allen. Ich hörte keinen Ton, aber ich sah ihre Lippen immer wieder die Worte »Du bist der Nächste« formten. Ab hier hielt mich nichts mehr und ich rannte los. Ich machte mir nicht die Mühe, hinter mir die Türen zu schließen, auch wenn jeder hätte in das Gebäude reingehen können. Ich drehte mich nicht einmal um, ich rannte einfach nur, bis ich erschöpft und atemlos zu Hause ankam. Den Job kündigte ich am nächsten Tag. Nicht für eine Million hätte ich noch einmal einen Fuß da reingesetzt. Ich habe in den darauffolgenden Tagen auch nicht mal mehr mein Bett verlassen. Jetzt liege ich immer noch hier. Es ist 2 Uhr morgens und ich höre draußen ein Kind mit dem Ball spielen. Jetzt weiß ich, warum ich den Raum nicht verlassen hätte sollen.
Ist das eine tolle Geschichte?
Schön, oder?
Ja. Ey, ganz ehrlich, so der Einstieg, ich glaube, das Gefühl kennt jeder, oder?
Ja.
So der Wunsch, mal in einem verlassenen Kaufhaus so sich auszutoben. Oh, kann ich gut fühlen.
Ja.
Fand's schön im Prinzip, dass er den Tod von Steven gesehen hat, bevor er quasi als nächstes Opfer erkoren wurde. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle als letzte, hat Steven also auch den Raum verlassen, oder? Weil sonst hätte er nicht sterben müssen.
Ja, ja, klar. Ja. Das war ja noch mitten in der Nacht, er hat sie gesehen und ist dann mitten in der Nacht nach Hause geflohen. Somit hat er den Raum in der Nacht verlassen.
Und jetzt hat unser Protagonist genau denselben Fehler nochmal gemacht. Warum sind Menschen so doof?
Tja.
Ich bin ja halt eher immer dieser Chaot, gerade bei so schönen Horrorgeschichten, die eigentlich rund sind, die toll sind. Weißt du, was mein Gedanke wieder war? Und das spricht einfach dafür, wie ich bin. Wenn die so gegen die Tür ballert, so kontinuierlich.
Ich schlage dagegen.
Ja, ich würde zurückklopfen, so. Hallo. Dung, dung, dung. Hallo. Das wäre so ich, glaube ich. Keine Ahnung. Also mit mir kann man keine ernste Horrorgeschichte machen.
Hallo? Bist du da? Klopf, klopf.
Aha. Furchtbar. Vor allem, nee, hat schon auch einen rationalen Hintergedanken, warum ich das so ins Lustige mache. Weil jetzt angenommen, du bist echt in der Situation, Angstkick, DCC, du bist im Kampf- oder Fluchtmodus. Was bringt es dir, unter den Schreibtisch sich zu verstecken? Wenn die reinkommt, ist die herin, dann nützt dir der Schreibtisch auch nichts mehr.
Na.
Und es ist halt so das Klischee, also es passt, es war eine perfekte Story. Aber wer versteckt sich unterm Schreibtisch? Das wird so oft in Horrorfilmen gebracht und Co.
Ich habe mir mal etwas angeschaut. Da hat jemand für ein paar bestimmte YouTuber Five Nights at Freddy's in real nachgebaut. Du hattest halt deine ganzen Leute in die Animatronic-Suits. Und einer von denen, ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, weil fremd und so, ne? Einer von denen, dessen Brot und Butter es ist, sich mit diesen Spielen zu beschäftigen, als die Animatronics reinkamen und er mit dem Rhythmus nicht mehr klar, weil, sind wir ehrlich, die Five Nights at Freddy's Spiele sind an sich ein Rhythmusspiel. So, er kam mit dem Rhythmus nicht mehr klar. Die Animatronics kamen rein. Links von ihm eine offene Tür, rechts die Animatronics. Er ist in die Ecke. Das ist für uns jetzt, so wie wir hier sitzen, ich hier mit meinen 2 Katzen, du mit deiner Katze und deinem Freund, so la la la, ja, ich würde das nie machen. Wenn du wirklich in diese Situation kommst, denkst du nicht mehr rational.
Ja, stimmt schon. Dann kriegt halt der Fluchtinstinkt wahrscheinlich so, dass du eben in die Ecke oder unter den Tisch gehst. Wo ich jetzt wieder mega Bock drauf bekommen würde, eben mal so ein Horrorhaus oder so zu machen, wo ich mal sehe, wie ich wirklich reagieren würde, weil ich kann große Töne spucken, aber ich will es mal erleben, wie ich machen würde. Ich meine, dass ich eins der ersten Opfer werde, da mache ich mir keine Illusion. Survival Instinct ist nicht vorhanden bei mir. Aber wie sehr ich mich erschrecken würde. Das wäre schon interessant. Vielleicht haben da ja die werten ZuhörerInnen eine Empfehlung, wo man sich so mal austoben könnte. Ja.
Also ich weiß auf jeden Fall, wenn man mit mir in so ein Horrorhaus ginge, also sagen wir so, diese klassischen Dinger, Universal, ja. Horror Nights oder so, ich würde zuerst die Technik bewundern und dann würde ich mich das ganze restliche Maze über aufregen, dass die Jumpscares so scheiße sind.
Das sind diese typischen Geisterhäuser. Ja, ich denke eher so, ich schicke dich in den Lost Place und setze dir einen Killer an den Hals. Have fun.
Das ist was anderes.
Das stimmt allerdings, das stimmt. Aber danke für diese schöne Story, die hat das Ganze jetzt, glaube ich, echt schön aufgelockert nach dem harten Real Talk diesmal. Für alle, die noch dran sind, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch haben so ernstere Themen hier auch mal gefallen. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren, ob wir sowas öfters bringen sollen oder ob ihr euch einfach nur schlichtweg easy gruseln wollt. Und ansonsten sage ich danke dir, Kuma, fürs Dabeisein.
Ich sag danke.
Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.